Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Thema der heutigen Predigt ist ganz schlicht. Es hat aber auch viel mit dem zu tun, was vor uns liegt, und es lautet: An den Belastungen des Lebens geistlich wachsen. An den Belastungen des Lebens geistlich wachsen. Man kann ja die Lasten und die Belastungen nicht verhindern, so gerne wir ein störungsfreies Leben hätten. Viele würden sich freiwillig dafür melden, davon bin ich überzeugt. Aber wir haben keines. Also haben wir mit Dingen zu tun, die uns nicht gefallen. Die Frage ist nur, in welcher Einstellung, in welcher Art von Beziehung ich zu diesen Dingen stehe. Also, du wirst in deinem Leben an den Stellen herausgefordert und belastet, wo Gott dich verändern will. Nicht, wo du die Veränderung für nötig hältst, sondern wo Gott dich verändern will. Das ist ein Unterschied. Das ist aber auch zugleich ein wichtiger Grundsatz geistlichen Lebens. So sehr Gott auf viele unserer Gebete eingeht, auch Lasten von uns nimmt und so weiter. Aber andererseits verfolgt er mit deinem Leben sein eigenes Ziel. Nicht dein Ziel, er hat ein eigenes Ziel. Und dazu gehören die Lasten, zu dem göttlichen Ziel. Und er entscheidet mit den Lasten, die er lässt, die er nicht wegnimmt, an welcher Stelle er dich und uns verändern möchte. In diesen Tagen ging es ja jetzt um Josef und sein ganzes Geschick bis hin zur Vizeposition, also gleich nach der Pole Position der zweite Platz unter Pharao, nicht wahr? Das war ja eine ziemlich steile Karriere. Aber diese Karriere hatte eben auch den Knast dabei. Er war ganz unten. Und das ist ja das, bevor es hochgeht, geht es erstmal runter. Und alles geschah, ohne dass er es wollte oder bestimmen konnte. Aber so kam Gottes Bestimmung in sein Leben. Übrigens erinnere ich mich noch dran, ich war mal auf einer Nilinsel und da gibt es den sogenannten Josefsstein. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Da gibt es also einen Stein, der mit altpharaonischen Hieroglyphen beschrieben ist und auf dem steht, dass es in Ägypten mal 7 schlechte und 7 gute Jahre gegeben hat. Nun haben die Gelehrten inzwischen herausgefunden, dass der Stein nicht aus der Josefszeit stammt, also der ist jünger. Aber immerhin kann man sagen, dass wenn die Bibel von 7 schlechten und 7 guten Jahren spricht, dass das keine Erfindung ist, sondern das steht doch schon auf dem Stein. Wir haben eine Zeit großer Umbrüche. Der Ukraine-Krieg hinterlässt viele Kriegswunden und viele Verluste. Von vielen Familien wissen sie nicht, ob die Brüder, die Männer und so weiter, die Angehörigen wieder nach Hause kommen. Am Infiltrationslager. Und das alles hat mich daran erinnert, wie Corrie ten Boom im KZ war und nicht verhindern konnte, dass ihre Schwester stirbt. Und als sie rauskam, hörte, dass auch von ihren Verwandten nicht mehr viele lebten. Das heißt, sie wurde in die Tiefe ihres Gefängnisses geführt und ging dort geistlich hindurch und empfing so eine Gnade, ich sag mal, der Versöhnung und des Trostes. Bei ihr waren immer zwei Dinge beieinander, der Trost und die Versöhnung, das Ernstnehmen des Leidens und der Anspruch der Versöhnung. Gott lässt uns durch Nöte hindurchgehen, die uns prägen und formen, damit wir den Satz Jesu hören können, den er einmal zu Petrus gesagt hat: Stärke deine Brüder. Hier steht nicht, belehre deine Brüder. Das wäre noch die leichteste Übung. Wir wissen ja bei anderen immer genau, was die besser machen können. Hier steht, stärke deine Brüder. Das heißt, gib ihnen etwas in ihr Leben hinein, das sie aufrichtet und ausrichtet auf Gott. Das ist eine andere Hausnummer. Und das ist das Ziel, worum es gilt, an den Belastungen des Lebens geistlich zu wachsen. Gott will uns etwas geben, eine Gabe, eine Blickrichtung, die den Bruder, der Schwester in einer bestimmten Not aufhilft. Da muss ich aber vorher durch die Last gelaufen sein. Ich lese also einen Text, der uns dazu etwas sagen will, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, das sind die Verse 12 bis 17. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über allem aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, den Vater, durch ihn. Das ist ein Text, über den man mühelos eine eigene Vertiefungstagung halten könnte. Das kann ich jetzt hier in einer Predigt nicht leisten. Aber ich habe etwas gefunden, und zwar, das geistliche Leben wird im mystischen Verständnis gern mit einem Rad verglichen. Und wo kommt das Rad her? Das Rad taucht in Hesekiel 1 auf. Ab Vers 15, da wird der Thronwagen Gottes beschrieben. Und unterhalb dieses Wagens sind vier Räder. Es sind aber nicht Räder, wie wir sie kennen, sondern ineinander, also zwei Räder ineinander. Damit soll gesagt werden, es ist wie ein Kugelgelenk. Also der Thronwagen Gottes kann sich in jede Richtung mühelos bewegen. Es gibt keinen toten Winkel. Und dieses Rad, diese Bewegung Gottes, ist ja immer der Anstoß für geistliche Bewegungen. Wenn Gott sich bewegt, schafft er geistliche Bewegungen. Der pietistische Aufbruch zum Beispiel führte zu einem neuen Ernstnehmen des biblischen Wortes und zur Heiligung. Das waren mindestens zwei Betonungen, die dort drin waren. Es gab mehr, aber die zwei waren zentral. Und der pfingstlich-charismatische Aufbruch ist ja auch eine Bewegung. Und da ging es um das übernatürliche Wirken des Geistes und die Anbetung im Schwerpunkt. Es gab andere Dinge, aber das war der Schwerpunkt. Und all das ist nur möglich, wenn Gott sich bewegt. Wir können uns nur dort hinein bewegen, wo er sich bewegt. Und das hat mit dem Rad was zu tun. Die Räder, schreibt Hesekiel 1, waren anzusehen wie ein Türkis. Das ist also ein himmelblauer Stein, der mitunter blau-grün werden kann. Und der ist schon 4000 vor Christus in Ägypten abgebaut worden, dieser Türkis. Und so ein Rad hat eine Achse, eine Radnabe, Speichen und eine Felge und läuft auf einer Achse. Unser Text redet in diesem Zusammenhang geistlichen Lebens, wo man ein Rad entdecken kann. Gleichzeitig redet er von einem vierfachen Gottesdienst. Der Thronwagen Gottes hatte vier Räder, die ineinander nochmal ein Rad hatten. Also man könnte den Text zusammenfassen, indem man sagt, es gibt den Gottesdienst im Himmel, das ist die Achse. Auf der Achse wird die Energie auf das Rad übertragen. Es gibt den Gottesdienst im Herzen, das ist die Speiche und die Felge. Es gibt den Gottesdienst im Gemeindeleben, das ist die Radnabe. Und es gibt den Gottesdienst im Alltag, das ist die Bewegung. Alles das gehört zu einer geistlichen Bewegung. Also, ich fange mal an. Der Gottesdienst im Himmel, das ist die Achse, auf der das Rad läuft. In unserem Text sind das folgende Aussagen. Da heißt es, so zieht nun an, es geht als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten. Also die Anrede müssen wir hören. Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist nämlich ein dreifacher Zuspruch, den ich erstmal empfangen muss, bevor ich selber ein verändertes Herz bekommen kann. Ein Herz kann sich nur ändern, wenn es etwas empfängt. Das wissen Sie aus der Kindererziehung. Ein Kind, das keine Liebe empfängt, tut sich schwer, später selber zu lieben. Ein Kind, das keine Korrektur empfängt, tut sich schwer, sich später an Regeln zu halten und so weiter. Das heißt, ich muss erstmal etwas empfangen. Und das ist eine bleibende Wahrheit für unser gesamtes geistliches Leben. Wir sind immer zuerst einmal auf ein Empfangen angewiesen. Also, diese drei Dinge will ich kurz erwähnen. Das Evangelium ist also immer zuerst eine Gabe aus dem Himmel. Dort beginnt alles. Die Auserwählung Gottes, das ist Israels Erwählungsgnade, der Bund, die Gebote und das Land, das er ihnen gab. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ich will das jetzt mal so zusammenfassen. Man kann sagen, Gott will dich. Und das ist die Heilung aller Verstoßungserfahrungen, die ein Mensch in seinem Leben machen kann. Gott will dich. Er will dich, kann man sagen. Nicht als Kopie von irgendjemand anderem, sondern er will dich so, wie du bist. Und das ist sehr wesentlich, weil sehr viele Leute darunter leiden, dass es Ablehnungserfahrungen in ihrem Leben gab und die haben sie nicht unter den Füßen. Sobald wieder irgendeine Kritik kommt, bricht das wieder auf und sie verhalten sich entsprechend. Also, manche sagen ja, dass Gott mich will, da müsste er ein paar mehr Gebete erhören von mir oder müsste ein bisschen mehr tun. Gott zeigt das Ja zu unserer Person nicht zuerst in den Gaben, die er schenkt. Das wäre sehr missverständlich. Sondern er zeigt es in der Gabe seines Sohnes. Die Hingabe Jesu am Kreuz ist ein bedingungsloses Ja zu unserem Leben. Jetzt kommt es darauf an, dass wir dazu Ja sagen, dass ich das annehmen kann und nicht laufend jemand anders sein will. Ich muss mein Leben annehmen, mit allen Begrenzungen, die dazugehören. Zweitens werden sie als Heilige angeredet. Der Heilige Geist führt ja immer mehr ins Licht. Johannes 17, Vers 17 beschreibt uns, wie Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Bei der Heiligung geht es immer auch um die Reinigung, das reine Herz, um das Gott ringt. Also man kann das zusammenfassen, Gott reinigt dich. Er reinigt dein Leben und befreit es damit von den Lasten, die eigentlich nur zerstörerisch sind. Wenn Gott uns von Sünde überführt, ist das keine Zurückweisung, sondern er reinigt unser Leben. Und dann werden sie als Geliebte angeredet. Die Liebe ist immer die Nähe. Wenn ich jemanden nicht liebe, lasse ich den auch nicht in meine Nähe. Das heißt, wenn sie alle unterschiedslos als Geliebte angesprochen sind, heißt das, für dich ist eine Gottesnähe vorhanden. Gott will dich in seiner Nähe haben. Er behandelt dich nicht wie das fünfte Rad am Wagen, so nach dem Motto, ich bin im Tischkasten groß geworden. Er will dich in seiner Nähe haben, dich. Und dieser Zuspruch ist der Ausgangspunkt. Das ist die himmlische Sicht auf unser Leben. Gott will dich, Gott reinigt dich und Gott will dich in seiner Nähe haben, Gott liebt dich. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber ich kann Ihnen eins sagen. Wo diese Dinge nicht klar sind im Herzen, wo ich das nicht glauben kann, kommt alles andere in eine Schieflage. Das ist die Achse, auf der das Rad unseres geistlichen Lebens läuft. Und deswegen braucht es immer wieder diese Betonung in unserem Leben und ein Ja dazu, dass ich spreche. Zweitens, der Gottesdienst im Herzen. Das ist die Speiche und das ist die Felge. Es geht hier bei dem nächsten Abschnitt in unserem Bibeltext um eine Antwort auf die Frage, wie reagiere ich auf das Verhalten anderer Menschen und auf zudringliche Umstände? Nicht, was macht der andere? wie reagiere ich auf etwas, das mir begegnet und mir zu schaffen macht. Das ist hier der Zusammenhang. Und da werden zunächst mal 7 Speichen erwähnt und dann wird die Felge beschrieben, da komme ich gleich nochmal drauf. Die 7 Speichen kann ich jetzt hier nur kurz erwähnen, aber diese 7 Speichen gehören zusammen. Sie wissen ja beim Fahrrad, ich habe immer schon das Problem gehabt, wenn eine Speiche gebrochen ist am Fahrrad, kriegt das eine 8. Das eiert rum und sobald dein Rad anfängt zu eiern, brauchst du umso mehr Kraft, das ganze Ding noch nach vorne zu bringen. Verstehst du? Je mehr da eiert, umso mehr Power musst du in die Pedale legen und hast doch weniger Geschwindigkeit. Und deswegen kommt es darauf an, dass alle 7 Speichen fit sind in unserem Leben. Und die nenne ich jetzt mal. 7 Speichen. Das ist also das herzliche Erbarmen. Das ist der Gegensatz von Richtgeist. Herzliches Erbarmen heißt, jemand neben mir hat einen Fehler begangen. Nicht ich habe ihn begangen. Galater 6. Einer neben mir. So, wie reagiere ich jetzt auf diesen Fehler? Ich kann darüber richten oder ich kann versuchen, zurechtzuhelfen. Das entscheidet mein Herz. So, Epheser 2, Vers 4 sagt uns, Gott ist reich an Erbarmen. Und wir kennen das Wort aus den Seligpreisungen, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Frage lautet also, wie gehst du mit einem Fehler eines anderen um? Nicht, wie wirst du beurteilt, das ist mal noch ein anderes Thema, aber wie gehst du mit einem fremden Fehler um? Ja, kann man sagen, ich bin es ja nicht. Der andere war es ja, eindeutig. So, und jetzt müssen wir hier mal richtig draufhauen, das muss mal ausgewertet werden. Verstehst du, bei anderen, da legen wir los. Und dabei wird unser Herz erkennbar. In der Reaktion auf einen Fehler wird sichtbar, was in deinem Herzen wirklich drin ist. Deswegen die eine Speiche, herzliches Erbarmen. Das zweite, Freundlichkeit. Freundlichkeit ist das Gegenteil von Verärgerung und Launenhaftigkeit. Also das ist mehr als das Knautschgesicht am Morgen, sondern geht es um eine Launenhaftigkeit, die sich durch den Tag hindurchzieht. Diese Freundlichkeit, die bedeutet, Person und Sache zu trennen. Wenn ich also jemanden, der einen Fehler gemacht habe, korrigiere, geht es nicht darum, endlich was in der Hand zu haben, um jemanden, den ich sowieso nicht leiden kann, abzulehnen. So kann man jemanden korrigieren. Ich nutze also einen Fehler eines anderen, um mich mal so richtig auszutoben. Verstehst du? Das geht. Das geht. Ich sage dir, das geht. Und das ist aber nicht, was der Herr tut. Freundlichkeit heißt, ich korrigiere den Fehler, aber ich achte trotzdem die Person. Die Korrektur geht nicht Hand in Hand mit einer Verachtung der Person. Das ist ein Wachstumsprozess, das in die Praxis zu bekommen. Und Korrektur ohne Abwertung von der Person ist Freundlichkeit. Drittens, Demut. Demut ist der Gegensatz von Hochmut und Stolz, das wissen wir alle. Man könnte auch sagen, Demut ist die Annahme des kleinen Platzes. 1. Petrus 5, Vers 5, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demut entsteht, ist auch eine Reaktion, ist eine Reaktion. Demut entsteht durch eine geistlich verarbeitete Demütigung, die ich erlitten habe. Ich sage dir eins. Es gibt Demütigungen in unserem Leben, das kann kein Mensch verhindern. Dass sie kommen, kannst du nicht verhindern, weil ich kann ja das Verhalten anderer Leute nicht beeinflussen. Die Frage ist aber, wenn sie angekommen ist, also wenn der Brief bei dir im Kasten ist, der Brief der Demütigung bei dir im Kasten, also nicht vom Finanzamt, aber es ist ein Bild. Die Frage ist, was machst du jetzt mit dem Brief? Jetzt kann man sich ärgern, entrüsten, eine Gegenmehrheit bilden. Aber die eigentliche geistliche Linie ist, angenommene und verarbeitete Demütigung führt zur Demut. Und das wiederum ist eine Herausforderung an unser Herz. Wie reagiere ich auf eine Demütigung? Ich könnte gucken, was es daran berechtigt. Und ich könnte das andere verzeihen. So, vierte Speiche. Also wenn die Speiche bricht, da eiert das Rad wirklich. Die fünfte Speiche ist Sanftmut. Man kann auch sagen, das ist der Gegensatz von Härte und von Heftigkeit. Es kommt ja nicht nur darauf an, Recht zu haben, sondern auch, wie man das ausspricht. Ich kann also in einer Sache Recht haben, aber in einer Weise lospulvern und lospoltern, dass meine Art und Weise den anderen klein macht und verletzt. Sie können in der Sache Recht haben, in der Art und Weise sündigen. Ich habe mich manchmal schon bei meiner Frau entschuldigt, sage ich, du, die Art und Weise war Mist, das sehe ich ein. Wir sind auch verantwortlich für die Art und Weise, wie wir eine Sache richtigstellen. Und da heißt es in Galater 6, Vers 1, dass wir den Bruder oder die Schwester, die jetzt mal in Schwierigkeiten ist, mit Sanftmut zurechtweisen sollen. Also ohne auf die Wunde noch was draufzuhauen. Wisst ihr, dass das der Grund ist, warum so wenige Leute in unseren Gemeinden über ihre tieferen Schwierigkeiten reden? Ich habe mich immer gefragt, warum ist immer so viel in Ordnung? Gott gebe, es wäre so. Aber triffst du die Leute am Gottesdienst, geht's dir gut, alles in Ordnung. Aber aus der Seele weiß ich, dass das, ich sag mal, eine Außendarstellung ist. Also warum trauen wir uns so wenig, über Dinge zu sprechen? Weil es schon oft ausgenutzt wurde, etwas Sensibles zuzugeben, verstehst du? Und da wir sagen, ich lasse mich nicht nochmal ausnutzen, halt mal lieber die Klappe und das eben alles in Ordnung. Geht das Übrige, das Kleingedruckte, geht die anderen nicht an. Das ist aber da ist aber die Gemeinschaft beschädigt. Damit will ich ja nicht sagen, dass das Seelsorgerliche nun veröffentlicht werden muss. Das ist ja Quatsch. Seelsorger gehört ins Seelsorgerzimmer und nicht in die Öffentlichkeit. Aber dass es überhaupt keine Freiheit gibt, etwas, ich sage jetzt mal, nicht so Ehrenhaftes überhaupt zuzugeben, das zeigt, dass die Gemeinschaft einen Umgang mit der Not pflegt, der zum Schweigen führt. Und das will der Herr nicht. Und das hat was mit Sanftmut zu tun. Fünftens, Geduld. Geduld ist sozusagen das Gegenmittel, voreilige Schlüsse zu ziehen und eine Sache abzuwarten, bis sie reif ist. Aber bei Geduld geht es auch um das Leiden vor allen Dingen. Das Leiden zu tragen, solange wie der Herr es verordnet. 2. Thessalonicher 3, Vers 5, der Herr lenke eure Herzen zur Geduld Christi. Und die Geduld Christi ist die, die er am Kreuz hatte und bis zum Kreuz hatte, die also mit dem Leiden Jesu zusammenhängt. Es kommt in unserem geistlichen Leben darauf an, eine Spannung auszuhalten. Da gab es einen Streit, aber keiner sieht was ein. So, was machst du denn jetzt? Abhauen, austreten. Ich suche mir eine andere Gemeinde ohne Streit, da musst du auch lange gucken, ob du die findest. Also was mache ich denn jetzt? Ich muss manchmal einen Weg gehen, wo ich angegriffen bin, eine Spannung aushalten, bis Gott sie vom Himmel her löst. Das ist Geduld. Und Geduld heißt, ich verliere den Glauben nicht, sondern ich bleibe im Glauben, bis eine Sache zum Durchbruch kommt. Sechstens, Vergebungsbereitschaft. Das kennen wir alle. Vergebungsbereitschaft ist sozusagen das Gegenteil von Nachtragen und böser Nachrede. Also ich verhalte mich auch dann, wenn ein Dritter nicht anwesend ist, korrekt. Und das siebte, das Ertragen von etwas. Epheser 4, Vers 2 heißt ja, ertragt einander in Liebe. Also, wenn Begrenzungen aufeinander plautzen, und ich habe mal gehört, dass das durchaus noch der Fall ist, ab und zu bei Ihnen nicht, aber vielleicht woanders, ja, nur dass Sie sich das mal vorstellen können. Also wenn Begrenzungen aufeinander plautzen, dann kommt es immer sehr darauf an, dass man gerecht bleibt. Ich kann von einem Menschen etwas nicht erwarten, das in seiner Fähigkeit nicht drin liegt, verstehst du? Da kann die Not noch mal so groß sein. Aber ich kann Menschen nicht peinigen durch eine Übererwartung. Natürlich geben manche dazu auch Anlass, weil sie sich darstellen, als könnten sie alles, die Praxis, das Wasser teste den Taucher. Ich will damit sagen, das Ertragen heißt, wir nehmen auch an, dass es Begrenzungen gibt. Und jetzt heißt es, und die Felge ist die Liebe als das Band der Vollkommenheit. Und da wird etwas Wichtiges deutlich. Die Liebe, die lebt unter Spannungen, sie lebt niemals ohne Spannungen. Es ist ein Missverständnis zu glauben, Liebe ist ein gutes, seliges Gefühl. Ich werde schon mal vorläufig von den Engeln getragen in Richtung Abrahams Schoß. Ich schwebe nur noch. Das ist nicht die Definition der Liebe. Die Liebe ist nicht ohne Spannungen. Jesus hat seine Jünger geliebt, aber sie waren nie ohne Spannung. Es ist also kein Gefühl und auch keine Kumpanei. Jemand hat mal gesagt, traue keinem Freund, der dir nicht auch die unbequeme Wahrheit sagt. Das gehört immer zur Liebe dazu. Und das Band der Vollkommenheit heißt aber, was an mir liegt, versuche ich auf den anderen so zuzugehen. Und der Friede Christi regiere. Der Friede Christi ist hier ein Ruhen im Willen Gottes, unabhängig davon, ob dieser Wille Gottes gerade anerkannt ist oder nicht. Aber der Friede Gottes regiere in unseren Herzen. Das heißt, dass ich in einer Spannung sein kann, aber ich weiß, ich bin in einer Haltung, wo ich nichts verstecke, wo ich nicht mit unreinen Motiven mich eins mache, sondern ich habe eine gereinigte Haltung. Das ist der Friede Christi. Da bin ich drittens beim Gottesdienst im Gemeindeleben. Das ist die Ratnahme. Man fragt sich ja, wie sollen wir denn da hinkommen? Sind das nicht alles so nette Ideale, die wir nie erreichen? Die Bibel verkündet uns keine Ideale, sondern sie gibt uns auch eine Hilfe, den Weg dahin zu finden. Und das ist der Gottesdienst im Gemeindeleben. Und da sind wir bei Gottes Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das Wort ist das, was uns alle verbindet. Das ist die Ratnarbe. Egal, welche Art von Persönlichkeit wir sind oder was wir können oder nicht können, was wir für Begabung haben, das Wort Gottes ist für uns alle verbindlich, die verbindliche Norm, die uns zusammenhält. Und jetzt ist es wichtig, mit dem Wort der Heiligen Schrift in reichlichem Kontakt zu sein. Warum? Sonst erobert uns die Welt, sonst erobert uns die eigene Seele mit ihren Wünschen oder auch die Verführung des Teufels. Alles das passiert, wenn das Wort Gottes sozusagen ein Schattendasein führt und wir viel auf Gefühle und eigene Eindrücke und so geben. Wir brauchen das Wort Gottes im Zentrum. Das Wort, das mich ermutigt, aber gleichzeitig korrigiert. Das heißt, es braucht ein Bibellesen, ein Bibelgespräch, dass ich aus der Schrift heraus ein Zeugnis von Zuspruch und Trost geben kann und so weiter. Johann Christoph Blumhardt hat ja nicht umsonst oft Lieder gedichtet, die sozusagen Bibeltexte vertont haben, weil er wollte, dass das Wort Gottes reichlich unter uns ist. Wir haben Lobpreislieder, wo das auch so ist. In der letzten Zeit haben wir immer mehr Andeutungen auf Bibelworte drin, aber nicht mehr Bibelworte selber. Und ich finde die Lieder wichtig in diesem Zusammenhang, die das Wort Gottes selber hörbar machen, damit es im Herzen weiter klingt. Das ist sehr wichtig. Und denn es heißt hier, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Da ist jetzt nicht gemeint, dass wir uns gegenseitig die Rübe waschen. Das wäre noch die einfachste Nummer. Sondern es ist gemeint, das Ermahnen meint eigentlich den seelsorgerlichen Zuspruch. Und Seelsorge zielt darauf ab, dass ein Bruder, eine Schwester in ihre Funktion, ihre Berufung hineinkommt. Das ist nicht das, was sie sich selber so wünscht und aussucht, sondern das, was die Gemeinschaft erkennt, dass sie tun sollte. Es ist immer eine Differenz zwischen den eigenen Dingen und was die Gemeinschaft erkennt. Aber es braucht ein gemeinschaftliches Erkennen von Berufung. Wer eine Berufung leben will, kommt ohne das Urteil der Gemeinschaft, in der er lebt, nicht aus. Da kann man sich sehr irren. Und das ist wichtig. Die seelsorgerliche Weisheit, wie ich in einer schwierigen Lage zurechtkomme. Und dann heißt es eben auch, dass dieses Wort Gottes sich in geistlichen Liedern und in Dankbarkeit äußert. Ein letzter Punkt, der Gottesdienst im Alltag. Es heißt jetzt, und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich nur laufend in meiner Rede im Namen Jesus so dazusetze. Dass ich das Wort im Namen Jesu nur immer überall davor setze. Das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass ich in dem, was ich tue, Jesus repräsentiere. Das ist was anderes. Jesus zu repräsentieren heißt, ich sage Nein zu etwas oder ich sage Ja zu etwas, weil ich vor Jesus in einer Verantwortung bin. Ich erinnere mich, in meiner Werkstatt mussten wir immer in der Nachtschicht Maschinen einschreiben, die wir repariert haben. Und wenn da am nächsten Morgen nicht genug Maschinen drin standen in dem Buch, bekam der folgende Nachtdienst Zusatzarbeit aufgehalst, die keiner wollte. So, ich habe also ehrlich aufgeschrieben, was ich repariert habe, und das war zu wenig. Da kamen die Kollegen zu mir und sagten, du musst da mehr reinschreiben. Sonst sind wir sauer, weil wir nachts arbeiten müssen wegen dir. So, was machst du jetzt? Bleibst du ehrlich? Oder dann hast du den Zorn der Kollegen an der Backe? Oder lügst du? Weil es gibt ein paar Sachen, das wussten wir so, die gehen immer kaputt. Da konnte man immer was reinschreiben, konnte kein Mensch kontrollieren. Also schwindelst du und hast die Kollegen an deiner Seite? Die klopfen dir auf die Schulter, oder bleibst du ehrlich und hast deren Zorn an der Backe. Um solche Dinge geht es manchmal. Klar bleiben im Alltag heißt, ich repräsentiere in meinem Verhalten Jesus, nicht mich selber. Und da muss ich manchmal auch durch was durch. Und das ist so gemeint. Und im Namen Jesu handeln heißt eben auch, dass wir in den Dingen dienen, in denen Gott uns eine Vollmacht gegeben hat. Petrus und Johannes haben gesagt zu dem Lahmen an der Pforte des Tempels, im Namen Jesu steh auf und wandle. Das kann nicht einfach jeder nachsprechen, es passiert dasselbe. Sondern das war eine Vollmacht, die ihnen in die Stunde hineingegeben wurde. Und das ist für eine Gemeinde, auch für das eigene geistliche Leben sehr wichtig, dass ich einen Blick dafür habe, was für eine Art von Befähigung und Vollmacht gibt der Vater im Himmel in die Stunde hinein, dass ich handeln kann. Wo sage ich Ja, wo sage ich Nein? Wo mache ich mit, wo nicht? Das ist wichtig. Im Namen Jesu handeln heißt, ich bin abhängig davon, dass Gott handelt, wenn ich handle. Und deswegen muss nicht Gott auf mich warten, sondern ich muss auf ihn warten. Und schauen, wo er handelt, und dort gehe ich rein. Das ist der Zusammenhang. Also alles, was ihr tut, in Worten oder in Werken, das tut im Namen Jesu und dankt, das ist der Schlusssatz, und dankt dem Vater durch ihn. Der Dank geht an den Vater. Warum? Weil wenn etwas gelingt, ist es etwas Geschenktes von Gott, das gelingt. Es ist nie meine Leistung. Und der Dank bringt das zum Ausdruck. Vater, du hast gehandelt. Nicht ich habe gehandelt. Du hast gehandelt. Und indem wir ihm danken, bleibt die Ehre bei ihm und wir bleiben bewahrt davor abzuheben und eingebildet oder stolz zu werden. Und so ist sozusagen dieser vierfache Gottesdienst zu verstehen. Es beginnt mit dem Gottesdienst im Himmel. Mit dem Zuspruch, dass die Nähe Gottes für dich offen ist und dass du da hineingehen kannst. Der Gottesdienst im Herzen heißt, achte darauf, wie du auf eine Herausforderung reagierst. Da kommt es erstmal auf das eigene Herz an, noch nicht auf die Sache mit dem anderen und so weiter. Da geht es erstmal nur darum, wie reagiere ich? Ich bin für mein Verhalten verantwortlich, nicht für das Verhalten des anderen. Der Gottesdienst im Gemeindeleben heißt dann die gemeinsame Ausrichtung an Gottes Wort. Gottes Wort im Ohr im Verstand und auch im Herzen. Und das dritte ist der Gottesdienst im Alltag. Da bin ich wieder bei Hesekiels Wagen und bei dem Rad. Dort, wo Gott sich hinbewegt, kann auch ich hingehen. Und wo er stehen bleibt, muss ich stehen bleiben. Das ist die Feuersäule und die andere Säule, die Israel in der Wüste hatte. Und diese Bedachtsamkeit, auf Gott zu achten, auf den dreieinigen Gott in unserem Leben und auch in unserem gemeinsamen Leben, das ist hier gemeint. Und so geschieht es, dass ich an den Belastungen des Lebens geistlich wachsen kann, weil die Belastung auch im Miteinander mir deutlich macht, wo mein Defizit ist. Sie macht deutlich, wo ein Gebiet ist, wo Gott jetzt an mir etwas ändern will. Wir denken immer an den anderen. Lieber Herr Jesus, segne mich und verändere den anderen. Das ist nett gesagt, aber das findet so nicht statt. Sondern die Lage ist die, dass Gott sagt, guck mal, du hast jetzt überreagiert, warum? Weil da in deinem Herzen was drin ist, das ist noch nicht in Ordnung. Du hast es draufgehauen, warum? Weil dort was anders werden muss in deinem Herzen. Also das ist der Zusammenhang und am Ende, wenn das die Orientierung ist, kommt etwas ins Rollen. Das soll das Rad ausdrücken. Die Gemeinde, die sich mitnehmen lässt in diese Richtung, die an den Belastungen geistig wächst, die erfährt eine geistliche Bewegung. Und Gott braucht nicht viel, um zu Menschen zu reden. Es gibt dann die Erfahrung, dass Leute nur dabei sind und Gott hören. Wir stehen unter den Belastungen und merken das gar nicht. Aber Menschen sitzen da und hören Gott. Das war übrigens meine erste Durchbruchserfahrung im geistlichen Leben, wo ich gegen alle Erwartungen in einem Gottesdienst Gott hörte und das war nicht das, was der Prediger sagte, das konnte ich unterscheiden. Der hat auch nichts Falsches erzählt, aber das war jetzt nicht Gott. Gott hatte im Rahmen dieses Gottesdienstes gesprochen und sofort dockte an meinem Herzen etwas an. Darum geht es. Wenn wir also diesen Weg gehen, der hier beschrieben wird, entsteht ein Raum, den Gott mit seiner Gegenwart füllt, der dreieinige Gott. Und dann werden viele Probleme leicht. Ich sage nicht belastungsfrei, aber sie werden leicht. Wogegen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, die Dinge so ordnen, wie wir das wollen, wird alles schwierig und alles schwergängig. Das Rad, das eine Acht hat, das wackelt. Und fahr mal mit einer Acht ganz schnell, da bist du schnell am Ende. Das heißt, hier sagt der Herr, lass dich verändern und die Last verschwindet. Und ich bin in eurer Mitte und gebe Zeugnis ab für mein Leben. Amen.